ARD Sounds.
4 Tore im Schnitt. Die Regionalliga Nordost meldet sich standesgemäß zurück aus der Sommerpause.
Die Kogge schippert auf die Insel und die Hansa-Fahne weht über der Tower Bridge. Alles über die Auswärtsfahrt von Rostock nach England.
Und die Entwicklungen rund um die Aufstiegsreform. Wie geht's weiter und was macht jetzt der DFB?
Was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt an mir so Fragen zu stellen. Schau ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert.
Fragen Sie mich vernünftig, kriegen Sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Tja, Jungs, jetzt sind wir wieder da. 55 Tage. 55 Tage mussten wir uns gegenseitig vermissen.
Hast du nachgezählt oder was? Hast du so einen Abreißkalender gehabt?
Ich habe tatsächlich den Tagerechner bei Google eingegeben. 55 Tage.
Den Tagerechner. Ja. Schade, das wär sonst so ein schönes, unser erstes Merch, der im Osten geht die Sonne auf Abreißkalender.
Abreißkalender. Mit unseren 365 besten Sprüchen. Ja, super, ey. Ja.
Den kriegen wir schnell voll, das steht fest.
Herrlich.
Ja, schön, ich freue mich, dass wir unsere Montagsroutine wieder aufnehmen können.
Ja, wunderbar. Mir war so langweilig die ganze Zeit, Montag früh immer um 8. Mir ist gar nichts eingefallen, was ich da hätte machen können.
Mir auch nicht, aber ich habe auch nicht nachgedacht drüber, ehrlich gesagt, Montag früh machen.
Ja. Wobei, Paddy, um dich habe ich mir zwischenzeitlich ein bisschen Sorgen gemacht, als Deutschland ausgeschieden ist und dein Kalender plötzlich leer war. Also ich musste mir richtig Gedanken machen, ob es dir gut geht, irgendwann so ganz ohne Arbeit.
Ja, das war echt schlimm, ne? Also ich weiß ja nicht, gut doch, ich weiß es schon, was ihr so den WM-Sommer getrieben habt, aber ich habe mich dann noch mit vielerlei Dingen beschäftigen können. Aber es ist schon so, ich war ja für Public Viewings gebucht und wir haben es unserer Nationalmannschaft zu verdanken, dass ich, sage ich mal, ab dem 29.06. dann spontan 3 Wochen recht viel frei hatte im Kalender. Ja.
Was für Paddy im Übrigen bedeutet, tiefe Tristesse.
Ja.
Also 3 Wochen am Stück frei mit Möglichkeiten in den Urlaub zu fahren und alles zu machen, das ist für Paddy der absolute
Horror. Wir haben ja sogar Vorschläge, Alex und ich haben sogar Vorschläge geliefert. Ja. Fahr doch in die Länder, die noch im Turnier sind. Fahr doch nach Spanien, geh zum Public Viewing. Fahr doch nach Frankreich, geh da zum Public Viewing. Ah, Paddy sagt, ich mache keinen Urlaub, das mache ich nicht.
Ja, nee, also das ist so, ich kann das echt schwer, ne? Also, und also das Lustige ist jetzt, wo es wieder losgeht, fliege ich exakt in 10 Stunden nach Podcast-Aufnahme, fliege ich dann mal eine Woche. Aber so die letzten 3 Wochen.
Ach ja.
Ja. Deswegen, wir sehen uns nächste Woche auch dann oberkörperfrei und mit Badebrille. Also
Paddy, an deiner Freizeitplanung musst du noch ein bisschen tüfteln. Das greift noch nicht so ganz da greifen die Rädchen noch nicht so ganz ins andere. Aber Leute, lasst uns, wenn wir doch jetzt zurückkehren aus der Sommerpause, nicht unsere alten Routinen und Traditionen vergessen und erstmal mit einer kleinen Vorstellungsrunde starten. Und ich freue mich, euch den Hinata Gonda der Podcast-Welt vorstellen zu dürfen. Er startet mit einem Dreierpack in die neue Regionalliga-Saison. Gregor Rühl.
Hallo, hallo. Ich freue mich auch sehr. Ja, schön. Stimmt, war ein Dreierpack. Genau wie letztes Jahr. Erzähle ich gleich. Der Mann, den ich in den letzten Tagen entweder in einem Bikini oder in einem Helikopter gesehen habe, ist jetzt auch wieder da. Und ich bin auch wirklich völlig froh, dass er voll bekleidet wieder in unseren Podcast eingeflogen ist. Wenn kein Fußball ist, dann wird er ganz hibbelig und unruhig. Schön, dass wir jetzt wieder ganz in Ruhe drüber sprechen. Hallo, Paddy Fritsche.
Hallo, hallo. Das Schlimme ist, du hast ja recht mit dem, was du sagst, ne? Und also ich hatte ja wirklich ein Bikini an, aus Marketinggründen für ein Festival, auf dem ich gearbeitet habe.
Ja, ja.
Ja. Und für alle, die keinen Kontext haben, die sind hoffentlich noch dran. Weil ich freue mich, den Mann zu begrüßen, den Donald Trump auch in einem Telefonat mit Friedrich Merz vorgeschlagen hat, als neuen Bundesverkehrsminister und UN-Generalsekretär, Alex Küpper.
Ja, da freue ich mich doch sehr. UN-Generalsekretär würde ich sofort machen.
Ja. Verkehrsminister nicht?
Verkehrsminister, boah, muss ich drüber nachdenken. UN-Generalsekretär ist, glaube ich, der spannendere Job. Und vor allem, wenn ich Gianni Infantino verhindern kann auf dieser Position, dann stehe ich sofort bereit.
Kannst du vielleicht auch als Verkehrsminister? Wissen wir halt noch nicht. Ja?
Das wissen wir noch nicht. Ja, schräge Nummern auf jeden Fall, die sich da abgespielt haben. Gregor, vielleicht ganz kurz, bevor wir auf den Ostfußball einbiegen. Du warst drüben, ne? Du hast ein paar geile Tage gehabt in den USA.
Ich war eine Woche in Kalifornien und habe mir da ein paar Spiele angeschaut und San Francisco und L.A. und habe ja mit deinem Bruder ein bisschen in einem anderen Podcast, bin ich ja Podcast fremdgegangen quasi und habe da ein bisschen,
geht so nicht.
Hab da ein bisschen berichtet über meine Erlebnisse in den USA, war wirklich sehr toll, vor allem mal den ganzen Mist, den es so um die WM gab, so ein bisschen auszublenden und einfach mal so puren Fußball zu sehen und Fans, wie sie untereinander dann doch zusammenkommen. Ja, bei einer Weltmeisterschaft trifft sich ja die Welt und das ist ja eigentlich auch das Schöne dieser Sportgedanke, dass man irgendwie zusammen feiert und eine gute Zeit hat. Und da wurde ich auch wirklich belohnt mit schönen Erlebnissen, schönen Sonnenuntergängen, krassen Stadien in L.A. steht das teuerste Stadion der Welt. Das war wirklich Wahnsinn. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann kam ich zurück und irgendwie beim WM-Finale war das dann auch schon wieder gefühlt 4 Monate her, dass ich dort war. Die WM ging einfach ein bisschen zu lang, würde ich sagen.
Aber ich muss mal kurz reinkrätschen an der Stelle, weil es ist ja jetzt wirklich so, wir haben uns ja wirklich 50 Tage gar nicht gesprochen. Also du hast ja wirklich... Du warst ja volle Kanne unterwegs, eben auch ringsrum und hast ja auch bei Instagram eben viel über dieses ringsrum gesprochen. Es ist jetzt wirklich einfach eine Interessensfrage. Wie hast du das denn vor Ort wahrgenommen? Also gab es da auch vor Ort, also waren die Themen auch präsent vor Ort in irgendeiner Art von Presse oder bei den Fans oder war vor Ort wirklich halt nur Fußball und das hat wenig stattgefunden, die Diskussion über das Thema Iran und deren Anreise, über Balogun, über den ganzen Kladderadatsch?
Man muss ein bisschen trennen, also über diesen ganzen anderen Kladderadatsch, den du gerade meintest, hat man nicht so viel mitbekommen. Vor Ort war dann eher wirklich, haben die Leute dann den Fußball einfach gefeiert und sind einfach so ins Stadion gegangen und waren irgendwie happy. Die Iran-Nummer war nochmal was anderes. Ich war ja auch beim Spiel Belgien gegen Iran in Los Angeles. In Los Angeles leben 500.000 Iraner, das ist die größte Community außerhalb des Irans von Iranern und das sind natürlich alles Regimegegner und da war mal so richtig was los. Also da waren vor dem Stadion, waren Proteste im Stadion, hatten dann alle diese eigentlich von der FIFA verbotene Flagge mit, diese vorrevolutionäre Flagge mit dieser Sonne und dem Löwen drauf. Haben die Hymne ausgepfiffen und ich habe da mit ein paar Iranern gesprochen, die halt meinten, ey, das ist hier ein total komisches Gefühl für uns, weil wir mit einem zerrissenen Herzen hier sind, weil wir eigentlich für unser Heimatland hier jubeln wollen und das unterstützen wollen, aber wir gegen das Regime sind, deswegen würden wir uns jetzt zum einen freuen, aber auch ärgern, wenn der Iran ein Tor schießt. Also das war total crazy, das alles in einem Fußballstadion zu erleben, das war wirklich Wahnsinn, sehr also wahrscheinlich das politischste Spiel, bei dem ich je war, das war echt sehr, sehr interessant.
Also krasse Geschichten, Gregor, und du sagst es völlig richtig, man musste viel ausblenden, um das wirklich genießen zu können, Fußball in 4 Vierteln, 27 Minuten Halbzeitpause, legalisierter Schwarzmarkt, Eintrittspreise vom anderen Stern, also alles sehr kritikwürdig. Und dementsprechend sind wir umso glücklicher, dass wir uns jetzt wieder mit dem Fußball-Osten und dem richtigen Fußball beschäftigen können. Ich kann euch sagen, ich war letzte Woche mit unserem Kollegen Toni, der gerade hier in der Regie sitzt, unterwegs und habe einen kleinen Ost-Roadtrip gemacht. Wir haben 6 Regionalligisten besucht vor dem Start in die neue Saison, haben da so ein paar Media Days gemacht, also haben die einzelnen Vereine abgeklappert, da einen Raum mit schwarzem Hintergrund abgehängt und dann mussten die so ein paar Sachen da in die Kamera sagen, ein bisschen interagieren, ein bisschen Spaß machen. Das hat wirklich richtig Freude gemacht, weil die dann natürlich auch immer irgendwie Bock drauf haben und trotzdem aufgeregt sind und dann sprichst du denen so ein paar Aufsager vor und teilweise bleiben sie bei den einfachsten Dingern hängen. Gerade bei unserem Podcast, also der Fußball-Podcast von Sport im Osten, ich sag mal 80%
ist schwierig, ja.
Hatten damit zu kämpfen, aber es ist natürlich trotzdem immer eine sehr lustige Atmosphäre, weil die Mannschaftskollegen sitzen dann immer 3 Meter weiter und beömmeln sich, wenn sich einer da verspricht und dann fliegen da die Sprüche, also es ist wirklich immer eine schöne Veranstaltung. Toni und ich haben da 2 Tage sind wir durch die Lande gereist, am Montag 2 Vereine besucht, am Dienstag, da war richtig Zeitdruck dahinter, 4 Vereine, da sind wir einmal komplett durch Mitteldeutschland geballert. Ja, und dementsprechend froh waren wir dann, als das Ganze jetzt wieder losgegangen ist am Freitag. Wir sprechen gleich ausführlich, wie ihr das natürlich gewohnt seid bei uns, über die Regionalliga Nordost und den ersten Spieltag. Jetzt starten wir aber, wie in der letzten Saison, mit dem Blick an die Basis und wollen da insbesondere Folgendes hören.
Die Stimmen des Ostens.
Denn Jungs, wir haben uns das ein bisschen überlegt, wie wir das in der neuen Saison gestalten wollen. Wir haben ja schon immer viele Zuschriften bekommen und auch dieses Mal können wir gleich drüber reden und wir würden uns freuen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir das Ganze ein bisschen interaktiver hinbekommen würden und ihr uns mit Sprachnachrichten oder sogar Videos versorgen könnt mit euren coolsten und außergewöhnlichsten Geschichten, dann können wir die nämlich hier direkt platzieren. Bei den Stimmen des Ostens würden wir euch dann einspielen, wenn ihr wirklich außergewöhnliche Sachen erlebt habt. Bislang war es in der Regel eher schriftlich und auch da kam eine ganze Menge, also unter anderem auf unsere Instagram-Story, worüber wir denn reden sollen. Kam von G-Keggy zum Beispiel, Rostocks Invasion in London inklusive der Tower Bridge. Da reden wir gleich drüber, ausführlich. Tim HRO 1965, Hansa International, da reden wir gleich drüber, versprochen. Paul 1903 und 3, also nee, 9000, was ist das denn? 19.033. Ja, der ist, also Paul 19.033, wie auch immer, sagt Saarbrücken. Das können wir nicht versprechen, dass wir darüber sprechen.
Oh, Saarbrücken, ja, okay.
Ja. Und Roh-Kempf sagt Hintergründe zu den finanziellen Möglichkeiten der VSG Alt-Glienicke. Das werden wir thematisieren, nicht heute, ja. Aber es ist ein spannendes Thema, Gregor Paddy, dem wir uns in den nächsten Wochen auf jeden Fall mal widmen werden.
Da brauchen wir, das können wir ja ehrlich sagen, da wollen wir ja auch nichts Blödes sagen. Da muss man sich mal ein bisschen reinfuchsen und reingraben, ne? Entsprechend. Du hast gerade Zuhörerinnen und Zuhörer gesagt, oder ich finde, was uns noch so fehlt, und da kann man vielleicht mal auch mal ein paar kreative Ideen einfach mal in die Kommentare schreiben oder so. Wir brauchen so einen Namen für unsere Community. Ja, die Sonnies oder so. Irgendwie. So, weißt du? Also, wer da eine coole Idee hat, irgendwie fußballerisch mit irgendwie Bezug zur Sonne oder Osten. Ja,
also die, die Jokzas wird es nicht.
Ja, die Jokzas.
Ja, das ist leider auch wirklich nach einer Saison immer noch schwierig, ne? Im Osten geht die Sonne auf Abkürzung. Ich bin immer noch, wenn ich irgendwem schreiben will, dann so, ah nee, komm, ich schreib's einfach aus, weil was schreibst du dann groß von der Abkürzung und so. Naja. Aber finde ich gut. Die Sonnies ist schon mal ein guter Vorschlag. Aber da ist ja die Schwarmintelligenz, liefert da bestimmt auch noch ein paar.
So, meistens.
Haut's in die Kommentare. Wie wollt ihr genannt werden als Community von Im Osten geht die Sonne auf? So, der Blick an die Basis. Philipp König ist aus der Regionalliga, aus Luckenwalde, gewechselt zum FSV Oratal in Ohrdruf. Ihr erinnert euch, war schon in der letzten Saison regelmäßig Thema. Er spielt also fortan in der Landesklasse, letztes Jahr noch gegen Rot-Weiß Erfurt aktiv und jetzt kehrt er zurück in die thüringische Heimat. Und Paddy, er ist nicht der Einzige, der aus der Regionalliga in die Niederungen des Amateurfußballs wechselt. Marc-Philipp Zimmermann, The Snake, hat seine Regionalliga-Karriere beim FSV Zwickau beendet und spielt fortan wo?
Beim FSV Treuen, also auch Landesklasse, genauso wie Philipp König, allerdings halt in anderen entsprechenden Bundesländern und Klassen. Und ich finde das immer total cool. Das ist eigentlich, finde ich, fast so neben dem Transfergebaren für mich persönlich immer so im Sommer das Coolste, wenn dann so durchkommt, dass Profis ihre Karriere jetzt nicht beenden, sondern quasi einfach aus familiären Gründen, wie bei Philipp König zum Beispiel, halt zurückverlagern irgendwie in die Heimat oder dort irgendwo, wo es Verflechtungen gibt. Und habt ihr das mal irgendwo gehabt? Also habt ihr mal gegen so eine alte Legende irgendwo gezockt in eurer aktiven Fußballerzeit? Ich habe überlegt, bei mir tatsächlich nicht, leider. Aber die Frage wollte ich unbedingt mal an euch weiterreichen, weil das finde ich dann schon cool. Also wie es mir so als Torhüter gehen würde, wenn ich jetzt wissen würde, okay, Zimbo Zimmermann, der steht jetzt gegenüber. Ich wäre schon nochmal ein anderes Level motiviert, glaube ich.
Ja, das ist wahrscheinlich. Ich habe das leider, aber ich habe da keine, kann da auch keine Geschichte erzählen. Das ist jetzt.
Du warst Kreuzbandriss zu früh, in deinem ich weiß. Da war die Karriere auch zu Ende.
Ja. Ich habe ja immer davor geträumt, dass ich gegen aktive Profis, also ne, gegen andere richtige Profis noch spiele, aber dann halt die Knieverletzung, ne, die altbekannte. Ja.
Ja, genau im falschen Moment. Mhm. Hat alles kaputt gemacht.
Ja, ärgerlich.
Ja, Paddy, ich muss dich enttäuschen. So richtig große, namhafte Legenden auf der anderen Seite kann ich jetzt im Moment auch nicht mit dienen.
Schade. Ich hatte also gehofft, ihr habt irgendwas.
Sehr guter Versuch von dir, aber ist nicht so ganz aufgegangen jetzt das Thema.
Nee. Ja. Aber ihr merkt, nicht abgesprochen, ist ja auch okay.
Ja, ja.
Absolut. Ja, und da ist im Osten geht die Sonne auch auf, auch transparent und sagt einfach mal, da gibt es auch ein paar Geschichten, die laufen halt einfach auch mal ins Nichts. So ist das auch.
Ja, tot recherchiert.
Ne, ich habe gar nicht recherchiert. Aber es
noch besser, noch besser.
Noch besser. Auch das ist im Osten geht die Sonne auf.
Aber gar nicht recherchiert. Du darfst das gerne wieder gut machen mit der nächsten Geschichte von der Basis.
Ja, tatsächlich. Und ich glaube, die ist gar nicht mal so zufriedenstellend, zumindest für den ersten FC Frankfurt. Einerseits kann man sich wieder freuen, Jungs, denn es gibt nach vielen, vielen Jahren wieder im deutschen Fußball das Duell zwischen Dynamo Dresden und Frankfurt. Und bevor alle Polizeiverbände und Gewerkschaften und Fußballverbände die Hände über den Kopf zusammenschlagen, sei gesagt, es geht um den ersten FC Frankfurt oder, denn die spielen kommende Saison, Gregor ist schon so beruhigen. Die spielen kommende Saison nämlich in der NOFV Oberliga Süd. Und das Spannende hier ist, da haben die ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock drauf, da groß rumzutanzen. Dort spielt man ja unter anderem gegen Dynamo Dresden 2, die aufgestiegen sind. Die spielen gegen den SSC Weißenfels, gegen Rudolstadt, gegen Eilenburg. Also das sind schon von Frankfurt oder relativ lange Fahrten. Grischo ist mit dabei etc. Und es gab da richtig viel Stress im Vorfeld, weil als der Aufstieg feststand, hat Frankfurt oder gleich gesagt, ey, wir wollen unbedingt in der NOFV Oberliga Nord spielen. Das würde bedeuten, dass man auch lange Fahrten hat teilweise. Ne? Stendal ist weit weg, Rostock 2 wäre weit weg, Schwerin und so. Aber du hast eben auch so viel die Berliner Mannschaften, ne? Lichtenberg, Opti Gratenau, Hertha Zehlendorf ist ja abgestiegen, gegen die jetzt so gespielt, Mahlsdorf, Maccabi Berlin, die Füchse Berlin, Sparta Lichtenberg. Und deswegen wollte Frankfurt unbedingt halt in der NOFV Oberliga Nord antreten. Und jetzt steht eben seit einer knappen Woche fest, dass das Gericht entschieden hat, Einspruch abgelehnt, weil eben die Südeinteilung erfolgt ist. Und das bleibt auch dabei. Wobei es zwischen diesen beiden Ligen gar nicht so viele Kilometerunterschiede gibt für Frankfurt. Also das hat man auch durchgerechnet. Da sind gar nicht so viele Unterschiede dazwischen. Und man hat das jetzt, glaube ich, so zähneknirschend zur Kenntnis genommen. Aber ja, als Aufsteiger, da muss man sich vielleicht dann noch so ein paar Sporen irgendwie auch bei Gericht verdienen. Keine Ahnung, ne?
Warum muss ich gerade ans Kompassmodell denken? Zuschnitt nach Fahrtwegen. Das haben wir natürlich nachher auch noch bei uns, ja, in der Sendung, bei einer anderen Thematik. Aber ja, klar, ich meine, das ist als Aufsteiger dann immer ein bisschen ärgerlich, wenn du am Ende nicht da reingepackt wirst in die Liga, wo du gerne auftauchen würdest, weil das nochmal mit zusätzlichen Komplikationen verbunden ist. Man muss aber auch sagen, ohne das Thema jetzt im Detail am Start zu haben, das ist für die Verbände dann auch immer nicht leicht, ne? Da wirklich alle Bedürfnisse und alle Belange der Vereine unter einen Hut zu bringen. Und ja, manchmal muss dann einer halt in die Röhre gucken.
Und in der Historie des ersten FC Frankfurt sind ja auch Fahrtwege bzw. Ortswechsel relativ bekannt, denn man hat ja irgendwann in den 50ern, glaube ich, in Leipzig gespielt, wurde dann nach Berlin delegiert, wurde dann nach Frankfurt delegiert. Also eigentlich kennt man sich aus mit vielen Ortswechseln und Richtungswechseln.
Tja, zukünftig wieder aus Leipzig wird das Ganze leichter machen.
Ja, Gregor, das kannst du ja mal einfach mal eine DM da lassen bei Instagram. Und kannst sagen, hey, Männer, Mädels, ich.
In den 50ern war es auch kein Problem.
In den 50ern war das auch alles überhaupt kein Problem hier.
Sehr schön. Ja, also weite Wege für den ersten FC Frankfurt. Und jetzt muss ich mal kurz hier in unser Sheet gucken. Da hat irgendwer reingeschrieben, Zuschrift Niklas aus dem hohen Norden. Aber da steht kein Name dahinter.
Achso, ich habe den, wir können ja mal im hohen Norden bleiben. Genau, bei mir hat Niklas geschrieben und ich fand die Nachricht total schön. Denn er hat mir geschrieben, kurz vor Start der neuen Staffel, sozusagen der neuen Saison, Niklas Dockweiler, ich komme zwar aus dem schönen hohen Norden, höre aber jede Folge eures Podcasts, immer wieder genial, etwas über Vereine aus Städten zu lernen, von denen ich noch nie etwas gehört habe. Und habe dann so gefragt, wie er dazu gekommen ist und hat gesagt, habe irgendwann Ende 25 angefangen reinzuhören und schnell gemerkt, was ein blinder Fleck dann doch dieser Fußball im Osten für mich ist. Dann war es für mich als großer Pendler mehr als geil, sich so weiterzubilden. Und ich fand das eine total schöne Nachricht, weil das eine Offenheit suggeriert, die wir ja nicht nur im Fußball gerne brauchen, sondern ja gesamtgesellschaftlich, sich auf neue Dinge einzulassen. Und ich fand das total faszinierend. Also er ist wirklich so gar nicht über unsere Socials oder irgendwie, sondern random auf unseren Podcast gekommen und ist geblieben. Liebe Grüße in den Norden nach Flensburg.
Liebe Grüße.
Sehr, sehr cool. Habe ich diese Woche aus dem tiefen Süden auch eine Nachricht bekommen von jemandem aus Stuttgart, der mir so ein Bild schickte aus seinem Hobbykeller. Irgendwie da lief groß auf dem Fernseher Sport im Osten und links war ein Dynamo-Logo und rechts ein VfB Stuttgart-Logo. Und er meinte, ey, ich gucke hier die Sendung und ich komme auch aus dem Osten. Und das erinnert mich dann immer daran, an früher. Also schön.
Ihr seid inzwischen überall, wie gesagt, auch hier auf dem Festival, ja, wieder Mutti-Zettel 31 getroffen. Also völlig irre, die verfolgen. Ja, also nicht in dieser 80-Mann-Besetzung wie beim Sputnik Spring Break. Aber ich habe da gerade beim Fußball-Dart gestanden und ein bisschen vor mich hin moderiert. Und dann sehe ich so zwei Reichenbacher FC-Trikots und denke mir so, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen hier oder was? Also die haben auch ein Foto gemacht mit den beiden Jungs, fand ich überragend cool. Iokza, die Sonnies sind überall.
Sunny Boys absolut. Und Sunny Girls.
Die Sunny Boys und Sunny Girls. Ist auch ein bisschen zu lang.
Ja. Das aber ist aber schön zu sehen, wie der...
Sunnies ist vielleicht, ne?
Mal gucken. Die Sunnies, ja genau. Ich find, also Sunnies ist mein Favorit
bislang. Die Sonnenkinder.
Ja, oh Gott, oh Gott. Oh.
Es ist schon cool zu sehen, wie der Ostfußball durch die ganze Republik verbreitet ist. Ich habe euch ja in der Sommerpause auch ein Foto hier aus Pfaffenhofen geschickt, ne, mit einer kompletten, mit einem Laternenmast, der komplett in Veilchenblau, in Lila-Blau, in Lila-Weiß tapeziert war. Und Dynamo Dresden habe ich hier gesehen, Erzgebirge Aue ganz viel, Lok Leipzig schon gesehen. Also auch hier im.
Das kann ich sogar noch toppen, mein Lieber. Mir hat Susanne Böttcher, unsere liebe Kollegin von MDR Aktuell, nämlich auch Fotos geschickt aus ihrem Urlaub. In Thailand mit kompletten Zäunen im Thailänder Dschungel voll mit Wismut Aue und Dynamo-Stickern. Also wirklich völlig Banane. Liebe Mann. Grüße.
Dieses riesen Graffiti in Barcelona von Hansa über das ganze Gebäude zugekleistert ist. Also ist einfach Teil des
Weltkultur.
Erbe. Weltkultur,
Erbe. Fußball Osten, genau. Ja, es ist einfach.
Also
kann man sich auch auf ein T-Shirt drucken. Das ist auch Weltkultur, Erbe, Fußball Osten. Herrlich.
So, Hansa ist fast schon das Stichwort. Da kümmern wir uns jetzt nämlich gleich drum, um diesen Wahnsinnsausflug auf die Insel. Aber Gregor, du hast erstmal noch was mitgebracht, den Vereinsnamen der Woche.
Was? Wie heißt ihr?
Und auf den bin ich auch gekommen wegen einer Zuschrift, und zwar eine Nachricht von Tim. Der hatte mir aus Malle, glaube ich, ein Bild geschickt, wo er ein Trikot anhat vom SV Elektrokeramik Veilsdorf. Aus Thüringen, klar. Die haben als Betriebssportgemeinschaft Motor Veilsdorf und aber auch als BSG Elektrokeramik Veilsdorf zu DDR-Zeiten gespielt. DDR-Liga und Bezirksliga Suhl. Dann ab 1990 mit der Umbenennung in den SV Elektrokeramik. Und dann haben sie irgendwann Landesliga gespielt und Landesklasse. Und jetzt spielen sie Kreisoberliga, Freunde. Und als ich das nachgeschaut habe, da dachte ich gestern Abend kurz, hä? Ich gucke hier nicht richtig, denn die Kreisoberliga heißt Heidewitzka Kreisoberliga Südthüringen. Und ich war so, ey, was, da hat sich doch jemand einen Spaß erlaubt bei Fußball.de oder was?
Geil.
Naja, und dann habe ich da ein bisschen drüber gelesen und es gibt wohl irgendwo in Hildburghausen oder so, gibt es das Heidewitzka Festival.
Das, ja, das ist so.
Das ist ein Musikfestival und die sind offensichtlich Sponsor geworden von,
cool.
Von dieser Kreisoberliga. Das ist ja killer, ey. So dass halt überall steht, oder du halt jedem erzählen kannst, wenn du in dieser Liga spielst, ich spiele in der Heidewitzka Kreisoberliga und jetzt setzt sich das auch ein bisschen fort mit den schönen Namen. Am 2.8. hat der SV Elektrokeramik sein erstes Auswärtsspiel gegen SC09 Effelder. Das ist jetzt noch nicht so toll, aber. Am 30.8. spielt man zum Beispiel bei dem SV Isolator Neuhaus Schierschnitz und dann geht's am 20.9. zum SV Schleusegrund Schönbrunn. Also die Heidewitzka Kreisoberliga macht ihrem Namen alle Ehre mit wunderschönen Vereinen und da habe ich mich mal wieder sehr drüber gefreut, dass in den Niederungen des Fußball-Ostens, dass man da so schön lachen kann bei diesen ganzen Begriffen.
Ja, vielen Dank dafür. Ich frage mich, Gregor, wie du das die ganze Saison durchhalten willst, wenn du in der ersten Folge schon fünf so Namen
rausbretterst, ey, wirklich, ey.
Ja. Mal schauen.
Sehr schön. So, jetzt zunächst mal ganz kurz Schande über mich. Das muss ich kurz gestehen. Mir wurde im Vorfeld dieser Sendung mehrfach gesagt, gleich zu Beginn bitte einmal ARD Sounds erwähnen. Also die neue Plattform bei der ARD, unter anderem für Podcasts. Habe ich natürlich vergessen, leichte Startschwierigkeiten zum Saisonstart. Deshalb an dieser Stelle ARD Sounds. Da könnt ihr uns hören und ganz viele andere coole Podcasts darüber hinaus unbedingt mal einmal durchscrollen und sich da reinarbeiten. Da ist in jedem Fall für jeden was dabei. Und jetzt, Gregor, sprechen wir über Hansa Rostock. auf der Insel. Was war das denn?
Also, es wurde ja schon wirklich angekündigt, ne? Vor ein paar Monaten. Oder beziehungsweise, es gibt ja diesen Trend, dass das Vereine machen, die ja sehr, sehr lange kein internationales Auswärtsspiel mehr haben, dass die jetzt im Sommer sich so Testspiele im Ausland nehmen. Rot-Weiß Essen war, glaube ich, letztes Jahr in Edinburgh. Aue war ja auch letztes Jahr in Irland und hat dieses Europapokalspiel, wo es kein Rückspiel gab, aus den 50er oder 60er nachgeholt. Also ich finde es eine sau, sau coole Idee, dass die Vereine das so machen und da so hinterher sind. Und ja, wir wurden nicht enttäuscht am Wochenende, würde ich jetzt mal sagen. Also nein. Schon im Vorhinein war mein ganzes Instagram voll mit irgendwelchen Aufrufen, alle in Weiß nach London, beziehungsweise Watford ist ja so ein kleiner Vorort von London. Und dann war das am Wochenende einfach alles herrlich, diese ganzen Videos zu sehen. Ich war schon mal in Watford beim Fußball und konnte dann auch immer sehen, als ich die Märsche gesehen habe und so in der Stadt dann zum Stadion, wusste ich, jetzt sind sie gerade da. Und die haben sich ja so ins Zeug gelegt. Es gab ja dieses, das hieß ja alle in Weiß, dann hatten sie dieses T-Shirt alle an, was ja hinten drauf auf dem Rücken dieses Logo hatte, was einem England-Logo nachempfunden war. Da waren ja drei Greife drauf, die auch auf der Flagge von der Kogge sind. Und das war natürlich angelehnt an die Three Lions. Und dann
Three Greifes,
genau.
Das wäre auch ein schöner Folgentitel, ey. Three Greifes.
Three Greifes on the back shirt. Und dann hat man wirklich im Minutentakt, habe ich da irgendwie von der Tribüne die 6.000, oder es waren wahrscheinlich mehr als 6.000 Rostocker gesehen. Dann habe ich Videos gesehen, wie sie auf der Tower Bridge die Hansa-Flagge gehisst haben.
Das war Wahnsinn.
Das war so geil, das war so übertrieben geil.
Dann habe ich Leute gesehen, die sich als Elton John verkleidet haben, weil Watford ist ja der Club von Elton John. Der ist da schon in den 80ern, glaube ich, einmal Präsident geworden, ist dann wieder ausgestiegen, ist dann aber wieder Präsident geworden. Und wenn man da ist, ist es auch ganz cool. Also es läuft sowieso erstmal Rocketman im Stadion und ein paar andere Elton John Songs. Und auch überall an den Tribünen ist der so rangekleistert. Eine Tribüne heißt sogar Sir Elton John Stand. Und dann fand ich es einfach nur überragend, dass da sich irgendjemand so eine Brille aufsetzt und sich so einen Anzug und eine Perücke aufzieht. Wirklich mega gut. Und ich habe auch echt ein paar Bilder bekommen. Und ein kleines Bild, das möchte ich euch jetzt ein bisschen hier vorlesen. Denn es gab so eine kleine Broschüre mit der Überschrift English for Hansa-Fans. Und da haben sich ein paar Leute die Mühe gemacht und die Zeit genommen, mal so ein paar Übersetzungen dahin zu schreiben. Denn wusstet ihr, dass Kevin Panewitz auf Englisch Kevin Breakdown Joke heißt?
Boah, ich liebe sowas. Ich bin für sowas voll empfänglich, ja.
Breakdown, sehr gut.
Dann wozu heißt auf Englisch natürlich Watford, ist ja klar. Dann sind hier noch Sachen aufgelistet wie Wessi-Schweine, Western Pigs oder
oh, so ein Scheiß.
Mein Bier ist Schal, mein Bier ist Scarf. Es gibt natürlich aber auch die anderen Übersetzungen, also die Englisch-Deutsch, also I have a glad son heißt natürlich, ich habe einen frohen Sohn. Oder auch The Beatles, ne, heißt die Schläger auf Deutsch, ist ja klar. Lagerbier heißt Biervorrat oder One Pale Ale from the Tap, please. Einen blassen Aal vom Fass, bitte. Also, das werden wir sicherlich, halt das hier mal kurz in die Kamera.
Das ist ja
wunderschöne Übersetzungen. Südregeln, Saufrules. Wir werden das nochmal alles aufbereiten in so einem kleinen Video, in einem kleinen Reel. Aber die Hansa-Fans haben sich auf jeden Fall richtig ins Zeug gelegt und haben leider verloren da. Aber ich glaube, das war so völlig egal. Also als dann gefeiert wurde, selbst mit dem Maskottchen von Watford, das zu den Fans gerannt ist von Hansa.
Und Gregor, kannst du mir das, wenn du da warst, bitte mal erklären? Beim FC Watford ist ein Elch im Logo. Und dann frage ich mich, warum ist die Hornisse das Maskottchen? Kann mir das bitte mal einer erklären? Ich check's echt nicht. Also
nee, erklären kann ich dir das auch nicht. Ich kann dir nur sagen, dass ich mich da auch schon mal drüber gewundert habe. Das Schöne ist, in Watford gibt's mehrere Pubs, die alle den Namen Lion tragen. Also es gibt den White Lion, den Red Lion, den Golden Lion. Und da dachte ich mir auch, ja, es passt ja super beim Maskottchen, was eine Biene ist, und bei dem Logo, was ein Hirsch ist. Also ich weiß auch nicht, was sie da haben mit Tieren in Watford, aber ist alles irgendwie ein bisschen durcheinander. Ist trotzdem einfach wunderschön und die Bilder waren alle grandios.
Also, wo ich ja sehr lachen musste, war diese Zaunfahne. Hansa Schals und Hansa-Schals. Auf der Fahne haben sie mehrere Schals zum Umhängen befestigt und dazu ein Bild von King Charles, der so ein Jackett anhat mit kleinem Rostocker-Logo und ein Rostocker-Bier in der Hand. Hansa-Schals und Hansa-Schals. Das war sehr schön, muss man sagen.
Wie du dir denken kannst, ist das sicherlich auch von den Menschen, die die Übersetzungen geschrieben haben, die Idee gewesen, denn hier auf meinem kleinen Zettelchen, auf diesem kleinen Wörterbuch, ist das nämlich Hansa Schals und Hansa Schals ist unten die Abbildung schon
drauf. Ah ja, sehr gut.
Dann die Zaunfahne geworden.
Ja, großer Auftritt auf jeden Fall. Einfach beeindruckend. Auch die Leute aus Watford, die sind aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. 7000 Gästefans, die ganze Tribüne voll. An der Vicarage Road, ne, heißt das Stadion. Geiler Stadionname. Und Hansa hat es mal komplett eingenommen.
Ja, und selbst die Watford-Spieler sind ja am Ende zum Block gegangen und haben applaudiert und so. Also es war schon sehr cool.
Weil du bist ja auch viel unterwegs in englischen Stadien. Man kennt es halt einfach auch nicht so, ne? Also das ist ja leider auch Teil der Wahrheit, dass in England einfach die Fankultur aus anderen Gründen aber einfach auch komplett vernichtet worden ist. Und dass da mal so ein Mob ankommt, ja,
ja, das war sehr interessant. Das hat man dann total gesehen danach, weil ganz viele englische Journalisten, Podcaster, aber auch so Influencer und Creator haben danach so Videos gemacht und meinten so, haben einfach nur diese Tribüne gefilmt, die komplette weiße Tribüne, waren so, what are they doing there? So, und dann haben sie ja irgendwann alle ihre T-Shirts ausgezogen, standen Oberkörperfreunde, now they are naked, what's that? Und dann, das war halt einfach. Ja, die waren alle sehr.
Ich hab auch Reels gesehen, wie die halt so getan haben, als ob das so eine übelste Weltneuheit wäre, ne? Und so völlig krank. Wobei ich mir gedacht habe, ja, normaler Samstag im November gegen Hoffenheim 2, weißt du? Also, es ist halt wirklich einfach. Also, Hansa brutal. Also, war völlig irre.
Auch diese Idee, einfach mit ein paar hundert Leuten da auf die Tower Bridge zu gehen und da diese kleine Fahne zu hissen. Ich meine, die ist ja wirklich relativ klein gewesen. Aber das Symbol, seit wie vielen Jahren fahren die Bayern, Dortmund und so weiter immer wieder nach London und dann kommt Hansa dahin und hisst auf der Tower Bridge die Hansa-Fahne.
Und das ist auch so einfach geht, habe ich mich gefragt.
Eigentlich müssen wir sie hissen auf den Big Ben, da kommst du aber schlecht drauf. Dann haben gesagt, ja komm, dann nehmen wir die Tower Bridge. Und dann, ja, das ist so ein Vordach. Ich weiß nicht, ob das ein kleiner Laden ist oder so. Und dann sind die da auf so ein Dach geklettert, das ist 3 Meter hoch oder so. Und da war dieser Fahnenmast und da haben sie kurz das ausgetauscht. Wir verbuchen es mal unter ziviler Ungehorsam und haben da dieses Ding gehisst und haben gesagt, so, Hansa ist da, Tower Bridge gehört uns. Und Paddy, wenn du gerade schon von Hoffenheim 2 sprichst, ich weiß nicht, ob es Absicht war, aber das ist der Auftaktgegner vom FC Hansa in die dritte Liga. Zuletzt zweimal Fünfter in der dritten Liga und dieses Jahr sind sie fällig, oder? Wie siehst du es?
Boah, also ich fand's ganz cool. Also die Umfrage ist ja gerade jetzt auch veröffentlicht worden, ne? Die Trainerumfrage und die Kapitänsumfrage oder ich glaube die Coaches vor allem, wer Aufstiegsfavorit ist und von 20 Teams haben 17, glaube ich, gesagt, 70 Headcoaches, Cheftrainer, ja, also Hansa wird hochgehen. Müssen wir dazu ehrlicherweise sagen, dass das schon die letzten 2 Jahre sehr, sehr eindeutig war und sehr dominant, diese Meinung. Und auch von Hansas Trainer wiederum. Natürlich, ja, er kann sich ja nicht drum rumreden, glaube ich, in dieser dritten Liga. Und wenn ich diese Szenen so sehe, dann, ich würde es mir schon wünschen. Also, und wenn dann auch in der zweiten Liga, die wir dann auch bald wieder besprechen, alle noch drin bleiben, und dann hast du Rostock, Cottbus, Dresden, Magdeburg in der zweiten Bundesliga, ich würde es direkt nehmen, sage ich ganz ehrlich. Also.
Ja.
Ja, oder? Also.
Ja, logisch. Logisch. Also da können wir natürlich sehr gespannt sein. Guter Kader auf jeden Fall zusammen. Holten fest verpflichtet, der nach dem Abgang von Naderi letztes Jahr ja auch richtig eingeschlagen hat. Und ich glaube, das große Problem von Hansa in den letzten beiden Saisons war, dass sie sich immer wieder Phasen genommen haben über teilweise mehrere Wochen, wo einfach nichts funktioniert hat. Und wenn sie es schaffen, mit diesem neu zusammengestellten Kader diese Konstanz da reinzubringen unter Daniel Brinkmann, dann haben sie auf jeden Fall sehr gute Karten, auch wenn die Konkurrenz mit Fortuna Düsseldorf etc. natürlich schon groß ist. Die Konkurrenz.
Aber kurz mal dieses Spiel vorstellen, ne? Rostock auswärts mit 10.000 Total-Chaoten im bestmöglichen Sinne in Düsseldorf, 55.000 rappelvoll und dann erklärst du in Watford, das ist gerade dritte Liga.
Ja, Das sind doch die Rostocker.
Das sind doch die Rostocker, die kennen wir doch.
Genau.
Ach, die machen das immer. Ja, we ain't that special.
Kurz davor haben sie auf der Rheinbrücke noch eine Fahne gehisst. Ja. Ja, es ist, ich bin mal gespannt, weil es gab ja die ganzen Grafiken und die große Aufregung auch darüber, Hansa der einzige Ostverein und dann auch wirklich noch ganz, ganz abgeschlagen da oben im Norden. Das wird schon auch eine sehr, sehr anstrengende Saison, ne? Also nächstes Auswärtsspiel 400 Kilometer, also nächstes, da wo sie am wenigsten hinfahren müssen, 400 Kilometer nach Meppen. Und sonst bist du einfach wirklich nur on Tour, aber mal so richtig on Tour.
Ist Meppen noch näher als Hannover?
Meppen ist noch näher.
Ist ja krass, hätte ich.
Also sind, glaube ich, 400 und paar 20 oder so, habe ich, glaube ich, auch gelesen, naja.
Okay. Geografie 5.
Also du bist schon richtig on Tour. Auf der anderen Seite dachte ich mir so, vielleicht macht das halt auch was mit dir so psychisch, ne? So dieses, wir hier oben als die Einzigen, die halt einfach so abgeschlagen sind. Vielleicht schwören die sich auch so richtig ein als Truppe. Kann ja auch so funktionieren. Also ich bin mal richtig gespannt, wie die in diese Drittligasaison gehen.
Ich glaube, wenn es gut läuft, kannst du bestimmt auch mal hier und da einen Flug argumentieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die das
ja,
in den englischen Wochen...
Also, ist so, aber auch ein Flug ist dann ist ja trotzdem anstrengend, ne? Also auch wenn du nur eine Stunde fliegst, kennst das selber. Deswegen ist es schon einfach, diese Reisestrapazen sind nicht zu unterschätzen.
Wo fliegt man hin, wenn man in Hoffenheim 2 startet? Stuttgart? Oder?
Nach Hoffenheim 1.
Nach Düsseldorf oder Stuttgart, ja. Innerdeutsch.
Düsseldorf. Da kannst du auch mit dem Bus fahren.
Ja gut, aber zum Beispiel Dresden ist ja auch immer nach Saarbrücken geflogen und die sind in Düsseldorf gelandet und noch 2 Stunden Bus gefahren.
Ja, das ist Wahnsinn.
Also, wir sind wieder ganz nah an unseren Hörern gerade dran, wenn wir
völlig weg. Naja, auf jeden Fall, Hansa kennt es ja nicht anders, ne? War ja letztes Jahr schon diejenigen, die mit weitem Abstand am meisten reisen mussten und die längsten Kilometer, ich glaube einmal um den Globus oder so, oder zur Hälfte zumindest zurücklegen mussten in einer Saison. Das gucken wir uns auf jeden Fall an, Hansa, zum engen Kreis der Favoriten darf man sie, glaube ich, in jedem Fall zählen. Und jetzt sprechen wir über die Regionalliga Nordost. Und Gregor, ich habe es in der Vorstellungsrunde schon gesagt, du bist mit einem Dreierpack gestartet. Freitag warst du in Erfurt, Samstag in Aue und gestern in Leutsch. Leg mal los, Freitagabend, Saisonauftakt, Rot-Weiß Erfurt.
Wir legen uns jetzt direkt hier mal kurz hin, 10 Minuten, Gregor, erzähl einfach. Genau.
Lass mal hören.
Ja, das Schöne war ja, dass ich im Prinzip genau dasselbe gemacht habe wie im letzten Jahr vor unserer ersten Folge. Denn da habe ich auch so...
Gregor, Entschuldigung, ganz kurz. Von wegen, wir legen uns mal kurz 10 Minuten hier weg. So ist es natürlich nicht. Gerade kommt die Nachricht von Lisa, unserer Produzentin und Redakteurin im Hintergrund, die sagt, natürlich ist Hannover näher als Meppen, ihr Experten. Also wirklich, verkauft hier Falschinformationen in unserer ersten Ausgabe der neuen Saison. Das geht so nicht. Das Einzige, was ich euch zugute halten möchte, ist ja, dass Havelse erst nachträglich wieder in die dritte Liga reingekommen ist. Vielleicht lag dem...
Das lag daran. Das lag hundertprozentig daran.
Ja, das lag daran. Haben wir die Statistik im Kopf, das ist natürlich klar. Weil das Hannover, das weiß ich natürlich, aber ich habe das halt doppelt gecheckt, aber dann war das wahrscheinlich, okay. Das
ist deine Haus- und Hofstrecke.
Sehr gut, also...
Geografie, so, klugscheißer mag keiner. Klugscheißer mag keiner, Alex.
Jetzt darfst du.
Jetzt darf ich. Also, letztes Jahr
ging der,
auch...
Ging der an mich oder ging der an Lisa?
Nee, an dich.
Ja, Attacke, komm.
Letztes Jahr auch den Auftakt-Dreier gemacht in der Regionalliga, deswegen habe ich gesagt, dieses Jahr mache ich das genauso. Und witzigerweise war ich letztes Jahr ja auch am Freitagabend in Erfurt als Auftaktspiel und das war jetzt auch wieder so und... Es war ja einfach nur 5 Tage nach dem WM-Finale, ne? Und ich dachte, als ich irgendwann mal vor 2 Monaten das gecheckt habe, wann die Regionalliga Nordost wieder losgeht und dann gesehen habe, das ist hier nicht mal eine Woche nach der WM, dachte ich so, oh Gott, wie geht man denn? Also hat man überhaupt Lust auf Fußball? Hat man Lust auf diese Saison? Und dann ging dieses Spiel los, beziehungsweise bin ich zum Stadion gelaufen in Erfurt und war wirklich auf jeden Fall. Also du kannst es ja sowieso nicht mit vergleichen. Es ist einfach es ist ein komplett anderes Fußballerlebnis. Es ist alles total ehrlich. Es waren über 8000 Leute da. Die Leute hatten richtig Bock. Und die Mannschaft in Erfurt hat es einfach mal sowas von unterstrichen mit einer 4-0 Pausenführung. Gonda, der nach 20 Monaten Verletzungspause einfach einen Dreierpack schießt. Was mit dem los war, ich habe keine Ahnung. Stimmung war brutal. Dann in der ersten Minute ruht ja der Ball. Reden wir nachher noch mal ein bisschen drüber wegen der Regionalliga-Reform als Zeichen des Protests. war auch sehr spannend zu sehen, war bei allen drei Spielen so, auch in Aue und in Leutstein gestern. Also das ganze Stadion am Applaudieren, hat sehr konzentriert zugehört, als die Stadionsprecher das vorgelesen haben, warum das jetzt auch passiert und so. Also das war sehr beeindruckend und ja, die BFC-Fanszene ist in der Halbzeit gegangen.
Oh, boah.
Nach einem, nach vier Gegentoren fand ich aber
auch. Ich habe mir aber auch gedacht, also ich habe geguckt, 4-0 Halbzeitpause und dachte, ist doch gar kein Spiel um Platz 3. Ist doch ein Pflichtspiel.
Ist doch ein Punktspiel.
Ich hatte auch gehofft, dass wir dann nochmal eine furiose zweite Hälfte haben. Ist da nicht passiert. Also in der zweiten Hälfte war es wirklich sehr, sehr ruhig. Haben die dann irgendwie ganz relativ ruhig runtergespielt, den Stiefel. Und die Frage ist immer so ein bisschen, ich fand Erfurt schon sehr stark, aber weiß man ja dann oft auch bei diesen ersten Spielen nicht, war Erfurt jetzt wirklich so stark oder war der BFC einfach wahnsinnig schlecht? In dem Fall war es so ein bisschen von beidem. War aber wirklich ein super Auftakt. Steigerwaldkurve war laut, war da. Ich liebe das ja immer in Erfurt bei den Spielständen, wenn der Stadionsprecher die ansagt, dann heißt es immer Erfurt 2, BFC 0 und dann viel zu viel Scheißverein. Finde ich einfach wunderschönen Fußballhumor, genau wie die Spitzenreiterrufe nach 20 Minuten oder die Absteigerrufe gegen Ende des Spiels Richtung Auswärtsblock. Also,
20 Minuten neue Saison. Sehr gut.
Ja,
ich glaube, ganz Erfurt denkt sich, wer braucht Ugondu, wenn er einen Gonda hat, oder? Ich meine, Ugondu, einer der besten Stürmer der Liga, abgewandert nach Ingolstadt. Und dann kommt der Gonda zurück. Du hast es angesprochen, Gregor, das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte. Ne? 20 Monate verletzt, zum Ende der letzten Saison doch, ich glaube, 2 Einsätze gehabt.
Zweimal ein paar Minuten bekommen, mehr.
Ja, aber genau. Und jetzt schlägt er da so ein Bänderriss, Knorpelschaden, 2 Operationen. Und jetzt ist er wieder da und macht Rot-Weiß Erfurt mal so richtig Hoffnung. Beste Offensive der Vorsaison. Und jetzt starten die so. Also,
ja gut, wobei man sagen muss, dass die so starten, war jetzt eigentlich nichts Besonderes. Weil ich glaube, die haben unter Fabian Gerber noch nie verloren, ne? Ein Auftaktspiel in der Saison. Also ja, das war quasi erwartbar.
Ja, wobei so ein 4-0 Halbzeit, so eine 4-0 Halbzeitführung ist dann schon bemerkenswert, fand ich. Also,
das war ganz schön bei dem, absolut. Du hast dem Gonda das total angesehen. Also vor allem bei seinem dritten Tor war der, glaube ich, war der so sehr ungläubig. Der war auch selber so, was passiert hier eigentlich gerade? Also,
er hat auch so gejubelt, ne? so selbst auf diese 3 geguckt, so, ne? So mit den Fingern gezeigt und dann so, ja, war mega. Ach, leider Wolf dazwischen, sonst wäre es ja der lupenreinste in lupenreinster Form gewesen, ja.
Das stimmt, aber da machen wir mal, drücken wir auch mal beide Augen zu. Nee, das war echt ein Top-Auftakt. Sonne ging unter hinterm Stadion und das war einfach wunderschön und noch schöner, dass es dann am Samstag direkt so weiterging. Ich direkt nach Aue gefahren, musste sehr, sehr früh da sein, weil ich ja in der Live-Sendung in der Halbzeit Werbung für unseren Podcast machen durfte. Stand bei René Kindermann am Mikrofon und wenn man bei so einer Fernsehsendung dabei ist, ihr beiden wisst das, unsere Hörer aber nicht, muss man immer sehr, sehr früh schon am Start sein, weil es Regiebesprechungen gibt und ein paar Absprachen etc.
Du brauchst viel Maske, Gregor. Ne?
Ich war nicht in der Maske tatsächlich, aber weiß nicht, vielleicht brauchst du mal viel Maske, wenn du im Fernsehen bist, Paddy.
Heute bräuchte ich sie, ehrlich gesagt, nach dem Wochenende mal. Ja.
Deswegen war ich sehr früh eben schon am Stadion und ist ja auch immer, ich mag das sehr, wenn du da so sitzt, habe ich mir ein Käffchen geholt, habe ich mir einfach da hingesetzt, dann wurden die Stadiontore waren ja dann zu, ich war schon drin, weil Stadioneröffnung ist dann immer erst 1,5 Stunden oder 2 Stunden vor Anpfiff und habe ich da schön mit meinem Käffchen mir angeschaut, wie sie alle da reinpilgern und alle irgendwie ein Grinsen auf dem Gesicht hatten, trotz vierter Liga haben sich alle wahnsinnig doll gefreut da im Erzgebirge, dass es wieder losgeht, war echt eine Top-Stimmung. Und auch drin ab 14 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anpfiff, einsingen. Und da ist aber mal sowas von das Dach weggeflogen. Ey, da hast du wirklich nichts gemerkt von Abstieg. Das war sehr beeindruckend. Das hat mich echt sehr gefreut. Und dann ging das Spiel ja auch furios los. Und ich musste dann in der Halbzeit halt rüber auf die andere Seite. Also ich saß in der ersten Halbzeit auf der Pressetribüne. Und die Kameras waren aber auf der anderen Seite vom Platz. Das heißt, du musst dann in der 40. Minute oder so, gehst du dann runter, gehst dann aufs Spielfeld, da macht dir dann jemand das Tor auf und dann musst du einmal komplett auf den anderen Platz, während das Spiel noch läuft.
Also Gregor ist natürlich nicht aufs Spielfeld gegangen, sondern in den,
Innenraum. In den Innenraum, sorry.
Innenraum, ja.
In den Innenraum, Entschuldigung.
Flitzerrühl.
Aufs Spiel. Oh Gott.
Ich habe Interview, ich muss jetzt hier.
Ich muss jetzt, ist mir egal, ob ihr hier spielt, was? In den Innenraum und dann am Heimblock vorbei und ich gehe da lang und dann fällt gerade das 2-2 und da bin ich wirklich fast aus dem Stadion rausgeflogen. Also das war so richtig, richtig Reporterglück. Auf dem Weg zum Halbzeitinterview läufst du da vom Block lang und alle rennen da irgendwie drei Reihen, stolpern da fast runter, rennen gegen den Zaun, rütteln da und ich war so, Alter, krass, was passiert hier, was ist hier los? Also war echt sehr, sehr schön, hat Bock gemacht. War dann, ja, glaub für Aue haben alle so ein bisschen mehr erwartet. Ich habe mit Steffen Ziffert kurz gesprochen dann am Spielfeldrand, der auch so meinte, er hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Mannschaft noch so ein bisschen so einen Knoten in der Brust hat, vielleicht auch ein bisschen viel Druck, weil ja die Erwartungen auch wahnsinnig hoch sind, weil eigentlich alle ja gesagt haben, mit dem Kader, mit dem Etat muss Aue eigentlich direkt wieder hoch. Viele, also haben aber auch viele, wirklich sehr, sehr viele neue Spieler, viele haben auch noch nicht vor so einer Kulisse gespielt und er hatte so ein bisschen das Gefühl, dass da ja ein bisschen zu viel Druck vielleicht da war und deswegen dann so ein bisschen vielleicht auch dieses Enttäuschende, aber trotzdem auch das gerechte 3-3. Brooks ist natürlich Wahnsinn da hinten drin bei Alt-Lienicke, ne? Ziffert hat nur gesagt, der Berliner Fernsehturm da hinten drin.
Was für eine Kante.
Aber ich wollte gerade sagen, ne? Also,
Bundesligaspiele, ey.
Deswegen, also, und auch wenn man sich das mal so durchliest, wie viel Bundesliga, zweite Bundesliga, auch Super League, ne, mit Schiaci da rumläuft. Also, na klar, so vom Namen her Alt-Lienicke, okay, aber wir haben ja auch die Frage nicht ohne Grund bekommen am Anfang dieser Folge von unserer Community. Das ist halt jetzt nicht das VSG oder die VSG als Klinike, die man vielleicht jetzt so klischeehaft mal vor ein paar Jahren im Kopf hatte. Ne? Das ist halt schon nochmal ein anderes Level, wie auch immer das geklappt hat.
Also wir haben ja schon immer gefühlt relativ teure Kader gehabt. Ne? Letztes Jahr schon Niedfeld da gehabt, der ja dann auch Torschützenkönig geworden ist und so. Aber was dieses Jahr da passiert, das ist dann einfach nochmal ein anderes Level, ne? an Qualität und an großen Namen, die da auftauchen.
Es ist ganz witzig vor allem. Also ich habe das Spiel ging los und ich habe mir direkt Brooks angeschaut und also so richtig agil ist er, sieht er nicht mehr aus, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Aber du siehst halt einfach, der hat eine Erfahrung, das ist der Wahnsinn. Und dann köpft er ja dann auch noch das 2-1 da nach der Ecke. Davor hat er schon fast schon mal nach einer Ecke ein Tor dann gemacht. Also der hat einfach wahnsinnige Erfahrung. Musste dann aber irgendwann in der 60. Minute oder so, musste dann auch raus, weil vielleicht eben auch nicht mehr ganz so fit. Also ich bin mal gespannt, wie die VSG mit diesem erfahrenen, aber nicht mehr so ganz agilen Kader, aber ob die das so durchhalten über die Saison, mal schauen. War auf jeden Fall, war mehr los als im WM-Finale, schon in den ersten 45 Minuten bei diesem Spiel. Das war echt richtig cool und eben auch unterm Strich einfach das zu sehen, wie so ein bisschen egal war, dass es jetzt eine Liga drunter ist. Die Fans haben da wirklich, egal ob Liga 2, 3 oder 4, wir stehen zu dir, die ganze Zeit durchgesungen und so. Also das war schon echt toll und auch in Aue fand ich eigentlich die erste Minute am krassesten. Da gab es eine sehr, sehr lange Ansprache vom Stadionsprecher zur Regionalliga-Reform. Und da war so eine richtig konzentrierte Atmosphäre. So, da haben alle Zuschauer haben dem so richtig zugehört und immer so genickt und dann wirklich auch sehr entschieden und bestimmt applaudiert. Also das war schon cool zu sehen. Und dann, ja, gestern in Lodge.
Ganz kurz noch, Gregor, war es in irgendeiner Weise komisch, dass Erzgebirge Aue zum ersten Mal mit einer neuen Nummer 1 in eine Saison startet und mit einem neuen Kapitän? Also Marcel Bär war ja schon Ende letzter Saison der Mann mit der Binde am Arm in Aue, aber Martin Mendel nur auf der Bank und nicht mehr etatmäßiger Kapitän. Es hat sich schon monatelang angedeutet, aber wenn es dann wirklich mal Fakt ist, ist es ja doch was Besonderes in Aue.
Ja, das stimmt, das so vom Publikum her und so war da eigentlich gar nicht so richtig viel zu spüren. Der Ulrich hat echt ein Top-Spiel gemacht. Ich glaube, man hat so ein bisschen gesehen, dass ihm einfach noch ein bisschen die Erfahrung fehlt. Er ist ja wahnsinnig jung, aber er kommt auch aus der Ecke ja. Und Schubitice hat deswegen auch gesagt, dass er ihm das Vertrauen gibt, hat echt gut gehalten. Und Martin Mendel als Profi war beim Aufwärmen auch sehr konzentriert und hat sich da irgendwie reingehängt, wie man ihn kennt. Deswegen war jetzt nicht in irgendeiner Weise komisch, fand ich.
Sehr gut.
Ja, und gestern in Lodge war dann der Abschluss dann vom Auftakt-Hattrick. War so ein bisschen schade, war eigentlich ein okayes Spiel von den Chemikern. Babelsberg schießt gefühlt zweimal aufs Tor und trifft zweimal. Da waren alle so ein bisschen ernüchtert irgendwie nach diesem Spiel und waren so, oh, nicht, dass das hier schon wieder losgeht wie die letzten Saisons. Aber Stimmung war ganz gut. Auch da haben sich alle gefreut, dass es wieder losgeht. Und unterm Strich ist einfach ja, das die Region Nordost, also guck dir das mal an. Wir haben in Aue waren über 8000 Zuschauer, in Erfurt waren über 8000 Zuschauer, in Jena waren es sogar 9000. Also
ja,
diese Liga hat an diesem Wochenende wieder so gezeigt, was sie für eine Wucht hat. Und ich habe das im Stadion eben auch so dieses Grinsen in den Gesichtern, diese Ausrufe, diese Emotionalität im Positiven wie im Negativen, das jetzt wieder so zu sehen, so kurz nach diesem Riesen-WM, die wirklich das komplette Gegenteil war von dem, was jetzt am Wochenende da wieder gestartet ist. Es war einfach toll zu sehen und mein Fußballherz ist aufgegangen, Freunde.
Ja, das war wirklich cool. Also gab es ja während der Weltmeisterschaft, auch während der 90 Minuten im Grunde nie Gesänge. Ne? Also war ja Totentanz da über weite Strecken. Auch wenn die
außer
Stadion,
Bosnien.
Ja, das waren ich so war die einzigen. Schweiz gegen Bosnien war ich im Stadion und die haben also richtig Alarm gemacht.
Ja. Bosnien war so die einzige Truppe, die so ein bisschen ja, was mitgebracht hatte.
Bisschen die Schotten, bisschen die Argentinier, aber dann doch eher die Ausnahme. Und dann kommst du in die Regionalliga Nordost und es scheppert an allen Ecken. Also schon wirklich... schon wirklich richtig cool. Für Chemie sehr schmerzhaft, glaube ich, ne? Zwei Ex-Lockies an den Gegentoren beteiligt. Erst Ogbidi mit dieser Traumvorarbeit per Hacke und dann Minji Kang, letztes Jahr noch Meister mit Lok Leipzig, der den Bergmann da unter Druck setzt, der dann wiederum den Fehler macht. Aber ich glaube trotzdem, Gregor, korrigier mich, Chemie braucht sich in diesem Jahr nicht ansatzweise so viele Gedanken machen wie im Vorjahr. Ne? Da war die Hinrunde wirklich ein einziges Fiasko. Und nach einer so stabilen Rückrunde mit dieser Mannschaft, die da jetzt auch ein vernünftiges Spiel gemacht hat, werden sie nicht wieder da unten reinrutschen.
Nee, das glaube ich auch. Das hat man über weite Teilen des Spiels gesehen. Und trotzdem musst du einfach aufpassen. Also ich habe das Gefühl, das Niveau vieler Mannschaften hat sich nochmal ganz schön hochgeschraubt jetzt so über den Sommer, eben weil es dieses Rennen gibt um diesen einen Aufstiegsplatz. Und da kannst du natürlich trotzdem, wenn du gerade diese Spiele gegen so jemanden wie Babelsberg, die man auch eher so in der Mitte der Tabelle, glaube ich, einordnet, das sind eigentlich schon Spiele, wo du zumindest mal einen Punkt irgendwie holen müsstest. Aber wie gesagt, erstes Saisonspiel und ich gebe dir auch recht, ich glaube, so viel Sorgen muss man sich erstmal jetzt nicht machen.
Ja, also sehr schwer, geht zumindest mir so, in dieser Saison einen echten Favoriten da auszumachen, weil einfach so viele Mannschaften so stark besetzt sind. Wir müssen natürlich über das Team sprechen, das aus meiner Sicht das größte Ausrufezeichen gesetzt hat an diesem ersten Spieltag, der FSV Zwickau. Mhm. Auswärtssieg in Jena. Mein lieber Mann, da habe ich gestaunt, als ich das gesehen habe. Ex-Jena Seza trifft per Kopf und dann vielleicht sogar mit die spannendste Personalie in der neuen Regionalliga-Saison, Philipp Harrandt. Neuzugang macht sofort das Tor für den FSV Zwickau und ich erinnere mich, Anfang der Sommerpause hatte ich euch noch die Pressemitteilung vom FSV geschickt. Ich dachte, nee, der ist doch Innenverteidiger, was schreiben die denn davon? Stürmer Harrandt. Und die Geschichte ist ja Weltklasse, ne? Ist als Stürmer ausgebildet worden damals, wurde dann zum Innenverteidiger, hat ja auch lange in Leutsch gespielt, in der Viererkette und letzte Saison beim FSV Schöningen, ne, hat er wieder Stürmer gespielt. Und hat da, glaube ich, 17 Tore gemacht in einer Saison und kommt jetzt zum FSV Zwickau, spielt auch da Stürmer und trifft sofort zum Auswärtssieg in Jena. Also manchmal kannst du die Geschichten auch nicht schöner malen.
Ja, nächste Saison ist er dann Torwart, habe ich gehört.
Torhüter, ja. 14-0. Aber also das war schon ein dickes Ding. Also so nah, wirklich erarbeitet, erkämpft, richtig stark da auswärts in Jena. Ich muss schon sagen, dass mir auch der CFC, auch wenn der Gegner da vielleicht, das wird man dann im Laufe der Saison betrachten müssen, ungleich schwächer war. Ich fand die Chemnitzer, wo man ja auch so ein bisschen hingeguckt hat, ne, was Dr. Chris Löwe da zusammen, ne, das ist relativ alte Neuzugänge, 30 plus sehr, sehr viele. Aber das war brutal souverän gegen die U23 von Hertha BSC auch die 4-0 gekleppt, Klammer auf, Konstantin Heide, der auch U17-Weltmeister und Europameister geworden ist mit Deutschland, der als herausragendes Torwarttalent gilt im deutschen Fußball. Bisschen unglücklich hier und da. Ich glaube, da war auch nochmal vielleicht so, ja, noch nicht alles so festgeschraubt zu Saisonbeginn. Aber auch der Chemnitzer FC. Also wir hatten wirklich viele, viele Teams, was ja nur für uns geil sein kann, die direkt mal mit Statements reingestartet sind, ne, und Ausrufezeichen.
Absolut. Jetzt muss man bei Chemnitz natürlich abwarten, was mit Berlinski wird. Der ist sofort im ersten Spiel, hat erst getroffen, wurde dann gefoult und musste verletzungsbedingt runter in der Hoffnung, dass es nichts Ernstes ist. Aber da waren schon viele Favoritensiege direkt zum Auftakt mit dabei. Carl Zeiss muss man jetzt gucken, wie die dann ab dem zweiten Spieltag aus den Startlöchern kommen. Aber ich muss sagen, also der FSV Zwickau, der lief ja gefühlt, also auch bei uns, ne, vielleicht ein bisschen Selbstkritik an dieser Stelle, so ein bisschen unterm Radar. Die haben eine sensationelle Saison gespielt, sind Dritter geworden, aber dadurch, dass sie nie ganz vorne richtig attackieren konnten, waren sie im Grunde kaum Thema bei uns. Und auch jetzt reden alle über Chemnitz, über Jena, über Alt-Glienicke und Aue natürlich. Und Zwickau läuft nach wie vor so ein bisschen unterm Radar und startet aber mit einem 2-1 Auswärtssieg. Also die muss man schon auch mit auf dem Schirm haben.
Ich hatte die Möglichkeit, mit Robin Lenk eine ganze Weile zu sprechen, bestimmt eine Stunde oder so, bei einem Event, was ich moderiert habe, in Zwickau vor, weiß nicht, irgendwie, es war kurz vor Saisonende. Und das war total cool. Mit einer Ruhe und Selbstverständlichkeit, wie er aber eben, weil ich ihm das auch gesagt habe, ich so, ey, ich muss mich ja fast schon entschuldigen, weil die uns zu Kreuze kriechen, dass du unseren Podcast auch ab und zu mal hörst, liebe Grüße, vielleicht auch die Folge, und wir eigentlich ja nie über dich und deine Arbeit sprechen, weil, wie du sagst, die ist mit den Mitteln, und es sind auch immer noch nicht die Mittel, sagt der FSV Zwickau, die andere Vereine einfach haben, ne? Wir wissen alle, dass das natürlich da super schwierig ist, da als Sportchef zu arbeiten, ne, oder so, und dann einen Kader zusammen zu basteln, wenn du eben noch im Hintergrund weißt, wie die Finanzsituation vor einigen Jahren noch aussah. Küppi, da bist du natürlich viel tiefer im Game drin, ja, aber der also machte einen überragenden Job.
Bitte? Nach wie vor hohe Verschuldung, aber sie haben jetzt auch während der Sommerpause nochmal vermeldet, dass der Schuldenstand wieder massiv runtergeschraubt werden konnte. Und ich glaube, dass da auf allen Ebenen sehr gute Arbeit geleistet wird in Zwickau und das wirklich ein Verein ist, der bei sich selbst ist, ne? Wo viele Fans und ehemalige Ultras auch was zu sagen haben, und die kümmern sich darum, dass der Verein finanziell wieder auf gesunde Füße kommt. Robin Lenk stellt den Kader zusammen, Rico Schmidt hat seine Jungs beisammen. Ja, muss man auf dem Schirm haben.
Statement.
Statement.
Das 18. der Folge heute.
Also, sehr spannend auf jeden Fall, was da oben abgeht. Wir haben uns vorgenommen, Jungs, hatten wir letzte Saison nicht, aber ist natürlich interessant, und Paddy hat schon ein bisschen Bauchschmerzen. Wir haben uns ein kleines Trikot-Ranking vorgenommen. Wir werden natürlich nicht alle 18 durchgehen, aber wir haben gesagt, jeder nimmt sich einen Top und einen Flop mit in diese Sendung, und ich bin sehr gespannt und lasse euch natürlich den Vortritt, Paddy.
Ja. Also ich muss sagen, erstmal, deswegen ist das Wort Trikot-Ranking eigentlich ein bisschen obsolet, wenn wir nur Platz 18 und 1 machen für uns. So, wir müssen auch dazu, ich habe es zumindest so gehandhabt, Jungs, ich hoffe, ihr habt das auch so gesehen. Ich habe jetzt mal nicht getrennt nach Heim und Auswärts, ja, wie das können YouTuber machen, die ein bisschen mehr Zeit haben, das als einen Videoclip zu machen. Ich habe alle Trikots mir angeguckt und für mich entschieden tatsächlich, dass ich wieder, und ich finde es verrückt, weil ich finde es echt krass, wie die das irgendwie hinstellen, weil ich finde Grün als Trikotfarbe echt beschissen, eigentlich, mag ich gar nicht. Aber ich finde das Heimtrikot von der BSG Chemie wieder extrem geil. Muss ich echt sagen. Ich will fast nicht, weil ich einfach grüne Trikots nicht mag, vereinsunabhängig. Aber das gefällt mir einfach wieder am besten, muss ich so sagen. Also mein Platz Nummer 1.
Sieht ein bisschen aus wie eine Wassermelone, aber trotzdem ganz schön, ne?
Ja, und ich liebe Wassermelone.
Ja.
Vielleicht ist es auch das der Grund.
Ja, daran liegt's.
Ich finde es auch gut. Mit dem weißen Kragen und so ist schick.
Gregor.
War das jetzt auch dein Platz 1 oder wie?
Gregor, nee, ich habe als Platz 1 habe ich Aue genommen. Finde ich auch sehr cool mit so Streifen von oben nach unten, die abgesetzt sind mit nochmal einer anderen lila Form und dann so weiß. Also ich finde ich irgendwie ganz schick, weil das eben auch lila jetzt ja auch nicht für alle so die Lieblingsfarbe ist, und da irgendwie ein cooles Trikot hinzubekommen, und das hat irgendwie Style. Deswegen ist das
ich fand leider das letzte Saison viel, viel geiler, muss ich sagen, als diese Saison bei Erzgebirge Aue. Tatsächlich. Letzte Saison fand ich Vollbrett, auch mit diesen Applikationen und so.
Mhm.
Aber nee, ich akzeptiere das so. Ja, jetzt bin ich gespannt.
Ja, also ich habe es ein bisschen anders gemacht als ihr. Ich habe mir im Vorfeld die Trikots gar nicht alle angeguckt, aber ich habe jetzt natürlich nach dem ersten Spieltag mir die Zusammenfassung angeguckt und dachte mir, wer hat denn die schönsten Trikots an? Weil man muss das ja auch dann im Real Life und in Action erleben, wie es wirkt. Und war so ein bisschen hin und her gerissen zwischen den Auswärtstrikots vom Halleschen FC und vom Chemnitzer FC, die ich beide richtig cool fand. Ja. Der HFC komplett in schwarz. Das hat schon was hergemacht, also auch Logo und so, gar nichts abgesetzt, einfach nur komplett schwarz mit so leichten Applikationen, die dann nur aus der Nähe sichtbar sind. Das sah sehr cool aus, ich habe mich am Ende aber doch für den Chemnitzer FC entschieden, weil nämlich aus Kommentatorensicht dieses Trikot des Halleschen FC, ich habe es Lisa Schöppe, der Pressesprecherin, schon mit auf den Weg gegeben, als wir letzte Woche da waren, aus Kommentatorensicht ein Vollfiasko. Schwarzes Trikot und so ganz leicht abgesetzt nur gräuliche Nummern und du erkennst gar nichts, also gerade wenn die schwitzen und die Nummern werden noch mal ein bisschen dunkler. Es ist eine Katastrophe, das zu kommentieren und die Spiele auseinanderzuhalten. Deshalb mein Favorit, Auswärtstrikot Chemnitzer FC, dunkles Blau und dann Logo und Sponsor und so weiter in Himmelblau da drauf gesetzt. Richtig coole Kombination, sah sehr cool aus, hat mir sehr gefallen. Deshalb ist das für mich die Eins nach diesem ersten Spieltag.
Da kann ich mich dahinter stellen, das ist, fühle ich, ja.
Und jetzt kommen wir zu einem ungleich schwierigeren Thema und ich bin wirklich gespannt. Ich kann euch sagen, auch das war beim entsprechenden Verein, also bei dem, der bei mir den Flop gelandet hat, schon Thema, als wir unterwegs waren. Ich weiß nicht, ob wir alle drei das gleiche Flop-Trikot haben. Wir haben es ja schon mal zumindest in der Gruppe reingestellt. Gregor, du darfst loslegen.
Gregor, du da.
Ich habe in unsere Gruppe geschrieben, als wir darüber gesprochen haben, das ist wie das Karnevalstrikot von Mainz auf Wish bestellt. Und zwar das Trikot vom FC Karlsruhe Jena mit diesen Vierecken, blau-weiß-gelbes Schachbrettmuster. Also das sieht wirklich, also da weiß ich nicht, warum man das so macht, warum man überhaupt so ein Muster wählt, dann mit drei verschiedenen Farben. Ich finde es ganz schlimm. Weiß ich nicht, welches ihr habt, aber ich finde das wirklich furchtbar. Das kann man sich nur ironisch holen und freut sich in 20 Jahren mal darüber, dass man noch dieses eine, weißt du noch, dieses eine hässliche Heimtrikot, was wir mal hatten, das habe ich im Schrank hängen.
Das könnte so einen Kultfaktor kriegen vielleicht irgendwann.
Ja, genau.
Sehr, sehr versöhnliche Worte schon mal zu Beginn von Gregor, das können wir schon mal festhalten.
Paddy? Wie soll man denn beim Flop, geht's doch nicht anders, also.
Richtig schön draufgehauen.
Ja, also, Klartext. Nehme ich gerne.
Was ich daran gut finde, ist, dass der jetzt Sponsor
auf,
und das machen auf. Sich ja einige durchaus nicht zu eigen, und das finde ich bei Firmen und bei Sponsoren richtig schlimm, wenn die sich dann nicht von ihrer Corporate Identity verabschieden können oder vom Corporate Design und dann so drauf bestehen, dass irgendwas draufgeklatscht wird auf dem Trikot, was farblich null passt. Das Autohaus König, das passt bei diesem Trikot farblich. Danke dafür, die haben sich also angepasst. Ich finde es aber auch, es ist mein Platz 18, ich finde es ganz, ganz unansehnlich. Es tut mir wirklich leid. Und ich habe sogar Jena-Trikots zu Hause, ich habe gerade mal geschaut, lustigerweise. Ich habe das Jena-Auswärtstrikot zu Hause, weil einer meiner besten Freunde vom Studium hat damals zu Drittliga-Zeiten bei Karlsruher Jena gespielt.
Hast du das nicht mit dem Wacken?
Ich habe das mit dem Wacken Foundation zu Hause. Das ist so ein geiles Trikot. Das sieht so geil aus, so mit Schwarz und Gold und hast du nicht gesehen, hinten dann von meinem Kumpel dann Name und Nummer drauf. Ich habe gerade mal geschaut, das gibt's bei eBay, dieses Wacken-Trikot von Wacken Foundation, gibt es gebraucht zu kaufen für 237,49 €. Das ist schon echt nicht schlecht. Also
hat er nicht der Kollege Breakdown-Joke auch noch drin gespielt?
Da müsste ich gucken. Aber also Fakt ist zumindest
stark.
Wow. Breakdown-Joke hat da drin gespielt. Genau, jedenfalls, also sie können Auswärtstrikots in Jena. Sie konnten es jetzt in diesem Jahr vielleicht weniger als sonst.
Ja, und ich muss mich fast entschuldigen beim FC Carl Zeiss, der viele gute Sachen gemacht hat in den letzten Jahren. Aber wir sind uns einig, das steht bei mir auch auf 18. Wir haben es, als wir da waren zum Drehen, kam die Frage sofort auf. Und Küppi und Toni, was denkt ihr über das Trikot? Und wir haben gesagt, ja gut. können wir jetzt leider nichts Gutes drüber sagen. Und ja, also sie waren sich schon der Tatsache bewusst, dass es, formulieren wir es freundlich, polarisiert.
Okay.
Ja, also soweit unser in Anführungsstrichen Trikot-Ranking aus der Regionalliga Nordost. Und jetzt müssen wir natürlich, wenn wir über die Regionalliga sprechen, die in diesem Jahr den direkten Aufstiegsplatz hat, auch über die Regionalliga-Reform bzw. die aktuellen Entwicklungen rund um die Aufstiegsreform sprechen.
Lächerlich, einfach lächerlich. Ein Meister hat das Recht aufzusteigen.
Ja, Gregor, du hast es schon angesprochen. Die Vereine der Regionalliga Nordost, die protestieren kollektiv für eine gerechte Aufstiegsregelung. Das Ganze ist im Sommer gefühlt erstmal so ein bisschen abgeflacht. Können wir gleich im Detail drauf eingehen. Aber diese Proteste, die waren schon beeindruckend. Ne? Wir hatten ja letztes Jahr schon mal einen Spieltag, wo der Ball, glaube ich, irgendwie 10, 15 Sekunden still lag. Und diesmal war es wirklich mindestens eine Minute. Ich habe selber, muss ich jetzt kurz erzählen, Magdeburg 2 gegen Tasmania zusammengefasst. Und also der Stadionsprecher war Weltklasse. Der hat einfach einen kompletten Roman verfasst. 3 Minuten 17, glaube ich, waren es am Ende. Und irgendwann so nach 90 Sekunden denkt sich der Schiri, wann ist jetzt hier endlich fertig? Er hat dann einfach spielen lassen, weißt du? Und dann ging das Spiel richtig los, dann rollte der Ball und der Stadionsprecher hat weiter erzählt und seine Botschaften gesendet, bis dann irgendwann, ja, nach 3 Minuten und ein paar Sekunden seine Botschaft durch war. Aber das waren schon gute und reichweitenstarke Bilder, ne?
Ich glaube, der hat dann wahrscheinlich mit dem Stadionsprecher in Aue kurz telefoniert vorher, weil der hatte einen ähnlich langen Text verfasst. Der stand aber auf dem Spielfeld die ganze Zeit, deswegen konnte der Ball gar nicht rollen. Also der hat sich da einfach seinen Platz genommen, hat aber auch sehr, sehr gute Worte gefunden, wirklich richtig lang. Und in Aue war es dann auch, also die Kurven haben ja auch alle, sowohl Heim als auch Gäste, sogar die Altklinika, die mit so, weiß ich nicht, 60, 70 Leuten da waren, haben auch einen Banner gezeigt. Und vor der Heimkurve, überall wo ich war, hingen auch große Banner. Und aus dem Block P in Aue kam dann auch nochmal, nachdem die Ansprache vorbei war, ein einzelner, sehr, sehr lauter Knaller, der das Ganze nochmal unterstrichen hat.
Ja, müssen wir vielleicht mal kurz aufarbeiten, was in der Sommerpause passiert ist. Es gab ja Ende Juni, unmittelbar nach dem deutschen Ausscheiden bei der Fußball-Weltmeisterschaft oder rund um dieses Ausscheiden, gab es die Vereinsabstimmung bundesweit mit relativ deutlichen Ergebnissen in der Regionalliga West über 60%, in der Regionalliga Nord über 60% und in der Regionalliga Nordost, ich glaube 76% oder so, pro Kompassmodell. Also für das Modell, in dem die Regionalligen auf 4 Ligen reduziert werden und diese Ligen, wir haben es vorhin schon mal kurz angerissen, jedes Jahr je nach Fahrtstrecken neu zugeschnitten werden, um die Kosten, Fahrtkosten und so weiter für alle Vereine möglichst gering zu halten. Absoluter Favorit in diesen 3 Ligen. Im Nordosten wäre das Ergebnis wahrscheinlich noch etwas deutlicher ausgefallen. Es haben sich einige Vereine enthalten, eben weil unmittelbar vor dieser Abstimmung die Grundregeln geändert wurden von anderen Verbänden. Sie haben plötzlich versucht, über dieses Kompassmodell abstimmen zu lassen, plötzlich mit nur noch 18 Vereinen pro Liga und nicht, wie es über Monate besprochen war, 20 Vereinen pro Liga. Also klares Signal an die kleinen Vereine, ihr dürft doch nicht mitspielen. Nochmal 8 Vereine weniger insgesamt mit dabei, also 4x2 weniger. Versuch der Verbände, dafür Angst und Sorgen zu sorgen bei den kleineren Vereinen. Sie wollten das kurzfristig ändern, dann haben die Vereine unter anderem im Nordosten gesagt, auf gar keinen Fall, und auch in den anderen Regionen sind die Vereine aufgestanden und haben gesagt, wir stimmen hier übers Kompassmodell nur bei 20 Mannschaften ab, sonst könnt ihr euch eure Abstimmung sofort schenken. Also das hat man auf den letzten Metern dann nochmal umgebogen. Was man allerdings nicht umbiegen konnte, ist die Tatsache, dass nicht eine bundesweite Mehrheit, eine absolute Mehrheit fürs Kompassmodell bundesweit reicht. Die wurde erreicht mit über 50% der Vereine bundesweit, die gesagt haben, das Kompassmodell muss es sein, sondern die Verbände haben kurzfristig den einzelnen Regionalverbänden eine Art Vetorecht eingeräumt, weil sie gesagt haben, alle 5 Regionalligen müssen für die gleiche Variante stimmen. Wir brauchen Einstimmigkeit, sonst funktioniert es nicht. Und diese Einstimmigkeit, die ist halt nicht gegeben, weil im Südwesten 93% der Vereine fürs Regionenmodell, also für die Aufsplitterung oder Aufspaltung der Regionalliga Nordost gestimmt haben, und in Bayern, Sonderfall, wir hatten das schon oft thematisiert, man kommt wirklich irgendwann aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus, hat sich der Bayerische Verband kurzfristig überlegt, dass man noch eine dritte Option, also nicht nur Kompassmodell und Regionenmodell, die ja, ihr erinnert euch, über Monate von dieser DFB-Arbeitsgruppe erarbeitet wurden, zur Verfügung zu stellen als Antwortmöglichkeiten, sondern in Bayern haben sie noch eine dritte Antwortmöglichkeit hinzugefügt, nämlich weiter diskutieren und weiter nach einer noch besseren Lösung suchen. wo ich mir denke, wir hatten doch über Monate die Arbeitsgruppe und ihr wart doch da mit dabei, mit einem Verein und mit eurem Verband. Und jetzt, wo die Arbeitsgruppe beendet ist, kommt ihr plötzlich mit sowas um die Ecke und wollt nochmal weiter diskutieren. Also aus meiner Sicht klare Hinhaltetaktik. In jedem Fall haben sich in Bayern 52% der Vereine für diese Option entschieden. Nochmal weiter überlegen, nochmal weiter diskutieren. Als hätten wir dieses Thema nicht schon seit 10 Jahren auf dem Tisch und kriegen es nicht gelöst. Das ist auf jeden Fall der Status quo. Also die Mehrheit der Vereine in den Regionalligen West, Nord und Nordost. Ganz klar fürs Kompassmodell. Und in Bayern und im Südwesten hat das Kompassmodell eben keine Zustimmung bekommen. Aber wie gesagt, bundesweit absolute Mehrheit pro Kompassmodell. Und weil die Verbände im Vorfeld gesagt haben, Vetorecht für einzelne Ligen, reicht das aber eben nicht, um das Kompassmodell dann wirklich auf den Weg zu bringen.
Ja, gerade vor dem Hintergrund, dass das so eine wahnsinnig diese ganze Sachlage, das alles irgendwie auf dem Schirm zu haben, also das kriegen ja selbst Paddy und ich nicht mal richtig hin und sind froh, dass wir dich hier immer noch haben, der das alles mal erklären kann, weil du als normaler Fußballfan bist du ja, raffst du das ja alles gar nicht mehr. Du kommst total durcheinander, allein schon mal mit den Verbänden. Wer hat da überhaupt das Sagen? Ja, wie oft treffen die sich? Was ist jetzt mit der Arbeitsgruppe? Wer sitzt da alles drin? Wer muss jetzt alles zustimmen? Dann gibt's ein Vetorecht, das alles ganz kurzfristig. Also da überhaupt mal durchzusteigen, das finde ich schon eigentlich ein Punkt, der, da wäre ich als normaler Fußballfan, wäre ich eigentlich schon fast ausgestiegen aus dieser ganzen Diskussion, weil ich einfach keinen Bock mehr hätte auf dieses ganze Hin und Her. Und vor diesem Hintergrund finde ich das so groß, dass jetzt trotzdem und trotz WM und trotz diesem ganzen Hin und Her, dass in allen Stadien und bei allen Spielen eben nochmal gezeigt wurde von den Vereinen und auch von den Fans, dass man das eben so nicht hinnehmen will. Und das finde ich, deswegen, das hat das nochmal so ein bisschen größer gemacht, dieses ganze Zeichen jetzt so am Wochenende, weil man sich eben nicht abschütteln lässt von den Verbänden und sagt, wir machen hier weiter. Also beim BFC im Block hieß es, glaube ich, Verbände, das ist eure letzte Chance, diese Saison oder sowas. Also man baut da auch echt Druck auf und den brauchst, glaube ich, auch mittlerweile, weil ja, so darf man sich einfach nicht abspeisen lassen.
Ja, und also was du sagst, natürlich passiert ja auch im Hintergrund noch unheimlich viel, ne? Also diese Veränderungen, wir stimmen nur noch über 18 ab und wir räumen manchen Verbänden ein Vetorecht ein. Das wurde natürlich im Hintergrund irgendwie durchgedrückt. Der NOFV hat zugestimmt, steht dementsprechend bei vielen Vereinen im Nordosten auch in der Kritik. Allerdings muss man natürlich sagen, dass auch wenn die Vereine mehrheitlich das Kompassmodell wollen, innerhalb der Verbände ist der NOFV natürlich nach wie vor in einer schwierigen Position und weitgehend isoliert. Wir haben es ja oft besprochen, ne? Die Bayern wollen es nicht, der Norden will es eigentlich nicht. Im Westen haben wir mit Peter Friemuth jemanden, der sich jetzt nicht mehr in der Öffentlichkeit massiv dagegen gestellt hat, aber der auch immer gesagt hat, eigentlich brauche ich das Kompassmodell nicht, wenn dann Regionenmodell spaltet euch auf und wir haben das Thema gelöst, der Südwesten sowieso nicht. Also die Situation für den NOFV bei aller Kritik und bei aller zum Teil auch berechtigten Kritik ist da nach wie vor keine ganz leichte. Und ich habe einen Beitrag darüber gemacht, Gregor, du warst ja in der Halbzeit da, ja. Vielleicht nochmal ganz kurz aufgearbeitet, was diese Regel tatsächlich bedeutet. Wir haben, das haben wir vorhin angesprochen, nur noch Hansa Rostock aus dem Gebiet des Nordostdeutschen Fußballverbandes in der dritten Liga. Und ich habe mir mal die Saison angeguckt, 2018. Da gab es zum letzten Mal die Situation, dass alle 5 Regionalligen teilgenommen haben an diesen Aufstiegsspielen. Also bevor diese Zweiklassengesellschaft, erst Aufstieg nur im Südwesten, dann irgendwann Aufstieg Südwest und West. Bevor das eingeführt wurde, und als das letzte Mal alle Meister teilnehmen mussten, 2018, hatten wir 7 Vereine aus dem NOFV-Gebiet in der dritten Liga. Ja. Und 8 Jahre später ist es noch einer. Und in dieser Saison haben wir tatsächlich die Situation, dass wir Rostock haben, dann haben wir Havelse und Meppen aus der Regionalliga Nord und wir haben Regensburg, Würzburg und Ingolstadt aus der Regionalliga Bayern. Und alles andere spielt sich in West und Südwest ab. 14 Vereine Regionalliga West und also aus den Gebieten der Regionalliga West und Südwest. Das ist Wahnsinn. Ja. Also wie sich diese Regel und diese Ungleichbehandlung und diese Zweiklassengesellschaft, die mit nichts zu rechtfertigen ist, jetzt schon niederschlägt in der Struktur der dritten Liga. Das ist wirklich beängstigend und man kann nur hoffen, dass dieses Problem schnellstmöglich gelöst wird.
Und das ist ja auch nicht im Sinne des deutschen Fußballs. Wir haben ja gerade die Diskussion gehabt über neuen Bundestrainer, schlechtes Abschneiden bei der WM. Ja, lass doch einfach den ganzen Fußball besser machen mit besserem Wettbewerb und da muss einiges passieren.
Und ich glaube, dass das auch ein Hebel sein kann für die Initiative, dass sie sagen, ey, wir müssen jetzt die Qualität steigern, auch in den Regionalligen. Wir müssen unsere Talente besser fördern und besser heranführen, um die Qualität des gesamten deutschen Fußballs zu steigern. Denn ihr seht ja, was passiert, wenn wir es nicht tun. Das wird in jedem Fall ein großes Argument sein. Der DFB hat angekündigt, sich aktiv einzubringen in diesen Prozess. Und das ist auch zwingend notwendig, weil wenn sich die fünf untereinander nicht im Ansatz einig werden können und immer wieder kurz vorher nochmal die Spielregeln ändern, dann muss es halt der übergeordnete Verband sein. Bin sehr gespannt, wie sich das äußert. Die Zeit ist ja dann jetzt da. Jetzt, wo Jürgen Klopp vorgestellt ist und das WM aus aufgearbeitet ist, kann der DFB seinen Worten jetzt also Taten folgen lassen.
Jeder Ostdeutsche
muss ich jetzt übrigens auch. Ich muss euch leider kurz, wir müssen kurz eine Premiere einschieben hier. Weil im Osten geht die Sonne auf. Ich werde mit äußerstem Nachdruck seit 10 Minuten aus meinem Hotelzimmer gebeten. Wirklich, ich bin hier, ich nehme hier auf einer Bibel auf, also ohne Scheiß, mein Mikrofon steht auf einer Bibel und Schwester Helga, auch die heißt wirklich so, weil ich in der Diakonie bin, hat jetzt schon zweimal die Tür aufgemacht und hat aufs Handgelenk geguckt. Also ich würde mich jetzt mal, wenn es genehm ist.
Interessiert sich Schwester Helga etwa auch für die Regionalliga-Reform oder war mal zweimal die Tür aufgemacht?
Vielleicht ist das der Grund gewesen. Deswegen, ich würde mich ausnahmsweise, ist das erste Mal.
Warte, erstmal schöne Grüße an Schwester Helga. Ja. Und weil du raus musst, ziehen wir schnell unser Tippspiel vor.
Okay.
Weil wir natürlich wie in der letzten Saison auch wieder tippen wollen.
Die Expertenrunde.
So, ihr hört den leicht ironischen Unterton. Unsere Leistungen in der Vorsaison, warum? Die waren phasenweise das reinste Fiasko. Müssen wir jetzt nicht in Tiefe drauf eingehen. Paddy, ganz kurz, bevor du hier alles räumst und abhaust. Der BFC spielt gegen Chemie Leipzig live im MDR am kommenden Samstag. Was tippst du?
Ich tippe 2-2 und wünsche euch noch ganz viel Spaß. Bis später.
Paddy, hau rein. Hau rein, Junge. Wir beenden das. Komm gut nach Hause im Helikopter.
Gregor?
Ich tippe auf den Auswärtssieg von Chemie 2-1.
Das wäre auch mein Tipp gewesen. Dann sage ich 3-1, weil ich Chemie nicht so schlecht gesehen habe und der BFC, glaube ich, eine Menge Arbeit vor sich hat. So, Gregor, jetzt sind wir noch zu zweit, haben schon getippt. Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen, am Anfang habe ich es ein bisschen spät eingestreut, aber natürlich will ich euch alle nicht gehen lassen, ohne nochmal einen Hinweis auf ARD Sounds zu liefern, insbesondere mit folgendem Podcast-Tipp. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Sachsen-Politik-Podcast bringen das politische Geschehen in Sachsen jede Woche auf den Punkt. Es geht um Herausforderungen und Chancen für die Politik im Freistaat und die Frage, ist Sachsen politischer Taktgeber für ganz Deutschland? Eine neue Folge gibt es jeden Freitag in ARD Sounds.
Sounds. So, sounds good. Ey, das hat Spaß gemacht.
ARD sounds good. Sehr gut. Sehr gut, Gregor. Ja. Machst du mal Werbetexte oder so?
Ja, eventuell. Kannst du mal nachgoogeln. Das hat Spaß gemacht wieder. Guck mal, es ist nur die Regionalliga losgegangen und wir haben trotzdem über eine Stunde hier gequatscht. Wir hätten auch noch über viel mehr sprechen können, über die drei Länderspiele, die in einem komischen Deal nach Leipzig gekommen sind, damit unser Heilsbringer Jürgen Klopp jetzt uns zum Europameistertitel führt. Und worüber hätten wir noch sprechen können? Über so viele verschiedene Sachen. Ich habe den Instagram-Account vom Post-SV Jena entdeckt, der wunderschön ist. Könnt ihr alle mal reinfolgen und euch anschauen.
Den heben wir uns einfach für nächste Woche auf.
Oder machen wir so. Das machen wir so. Es ist einfach viel passiert. Schön, dass wieder losgeht. Toll, darüber zu sprechen. Der Ostfußball ist wieder da und so schöner als je zuvor. Und wir müssen noch eine Community-Frage raushauen, Alex.
Sehr gut. Sehr gut, dass du aufpasst. Und zwar habe ich die mal gekonnt übergangen, als wir über die Regionalliga gesprochen haben. Und wir haben ja schon gesagt, für uns ist es extrem schwer, einen wirklichen Favoriten auszumachen. Deswegen möchten wir gerne von euch wissen, wer für euch der Top-Favorit auf den Aufstieg in die dritte Liga ist und warum? Also wir haben ja gefühlt 7, 8, 9 Vereine, die durchaus das Potenzial haben, da ganz oben anzuklopfen. Haut's uns in die Kommentare. Wen seht ihr vorne und warum? Ihr dürft gerne eure Meinung dalassen. Folgt dem Kanal, hört rein bei ARD Sounds, Gregor. Und dann sind wir durch, oder? Mit unserer Auftaktsendung für die neue Saison.
Wir sind eigentlich soweit durch. Hört alle gerne fleißig rein und schreibt uns, beziehungsweise schickt uns eure Sprachnachrichten und Videos. Vielen Dank auch an an Richard, der mich so ein bisschen versorgt hat mit Sachen aus Watford von Hansa. Das hilft auf jeden Fall, damit wir das auch grafisch alles immer mal so ein bisschen aufbereiten können. Und genau, schreibt uns, denkt euch einen Namen aus für euch selber, für euch als Community, die Sonnies oder was hatten wir hier als Vorschlag. Mal schauen, was es wird. Und ansonsten sind wir soweit durch.
Wir sind durch. Hat Spaß gemacht.
Hat Spaß
Schöne
gemacht.
Grüße und wir hören uns nächste Woche. So sieht's aus. Reinhauen.
Sportfrei.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten. Mit Gregor Rühl, Paddy Fritsche und Alex Küpper. Redaktion Lisa Gerd, Toni Thiele und Erik Stritter. Den Podcast gibt's immer montags in ARD Sounds, überall, wo es Podcasts gibt und als Video in der Sport im Osten-App.